Das ist natürlich recht wenig. Das heißt, muss ich mal kurz rechnen, also 5 Stunden mindestens.
Genau.
Pi mal Daumen jedenfalls. Dann ist es wirklich wie ein Laptop, ne, mit so einem Netzstecker.
Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Willkommen an alle die, die zum ersten Mal dabei sind und ein herzliches Willkommen zurück an alle die, die schon länger dabei sind. Mein Name ist Peter Fischer und da drüben sitzt wie immer Jan Götze. Hallo Jan.
Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da du es jetzt ja so schön eingeleitet hast, für alle, die das erste Mal dabei sind, in diesem Podcast besprechen wir jede Woche ein Auto, das wir ausgiebig gefahren sind.
Korrekt. Eine Folge, ein Auto. Ganz einfach. Und wer uns auf Instagram folgen möchte, weil da gibt es dann die Bilder zu diesem einen Auto, der kann einfach erst fahren, dann reden, alles in einem Wort durchgeschrieben suchen und dann wird man uns da finden. Und dann kann man auch Kontakt zu uns aufnehmen zum Beispiel.
Kann man uns auch schreiben.
Richtig, ja.
Und wir schreiben auch zurück.
Ja.
So, und jetzt würde ich sagen, starten wir wie immer mit dem Sound.
Ja.
Der Sound.
Das klingt spacig. Ja, wirklich spacig.
Tatsächlich. Es ist ein, also für ein Elektroauto, das habt ihr jetzt ja wahrscheinlich alle rausgehört, dass das ein Elektroauto ist. Für ein Elektroauto klingt das wirklich sehr, sehr speziell.
Ja, und auch laut. Irgendwie laut. Irgendwie hätte ich mir vorgestellt, dass der BMW iX so klingt. Aber das Auto, worum es heute geht, das ist ganz, ganz am anderen Ende des Spektrums.
Ja, es ist ganz klein. Es ist der Dacia Spring Electric.
Ja, eines der günstigsten Elektroautos auf dem Markt. Wobei, das werden wir noch lernen. Das muss man natürlich relativieren. Also ganz so günstig ist der Dacia Spring dann auch nicht. Was ihn ausmacht, das gehen wir heute mal durch. Aber erstmal zurück zu den Basics, würde ich sagen.
Genau, also es ist ein elektrischer Kleinstwagen. Und damit ja eigentlich, wenn man uns so reden hört in den vergangenen Folgen, genau der richtige Ansatz. Denn wir sagen ja immer, viele Elektroautos, die sind einfach zu teuer.
Ja.
Es gibt wenig Elektroautos für, in Anführungsstrichen, eine schmale Mark.
Ja, genau. Also Luxus-SUVs in Elektro und große Elektrolimousinen, davon, da hat man auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Auswahl. Aber die kleinen Dinger, die einen von A nach B bringen, ohne großen Luxus, die sucht man im Moment jedenfalls noch fast vergeblich.
Genau. Und der Spring, der ist tatsächlich eine, ja, eine Ausnahmeerscheinung, wenn man so möchte. In Deutschland gibt es ihn seit März 2021, wobei man nochmal unterscheiden muss. Für Privatkunden, habe ich nämlich nachgelesen, gab es dann erst ein paar Monate später dann den Spring zu kaufen, also erst Ende 2021. Und trotzdem kommt scheinbar dieser Ansatz von einem günstigen Elektroauto oder einem bezahlbaren Elektroauto vielmehr für die Stadt, der kommt gut an.
Ja. In Hamburg sieht man auch relativ viele von diesen kleinen Dingern.
Ja, das stimmt.
Vor allem auch im Auto-Abo, hier und da, auf jeden Fall. Aber ja, er ist angekommen, sagen wir es mal so, zumindest in den Großstädten.
Auf jeden Fall. Und da gehört er ja prinzipiell auch hin, wenn man so erstmal überlegt. Und das kann man auch an Zahlen belegen. Denn seit Marktstart wurde dieses Auto
Zulassungszahlen,
schon über 100.000 Mal verkauft. Ich verschone dich heute mit einem Quiz.
Ich habe nämlich auch die Präsentation gelesen.
Das wäre ja zu einfach.
Ja, wir haben tatsächlich ein kleines Briefing bekommen. Vielen Dank an Andreas für den Support. Über 100.000 Kunden fahren und Kundinnen fahren schon im Spring durch die Gegend.
Und was besonders interessant ist, ist, dass 93% dieser Kunden und Kundinnen zum ersten Mal Elektroauto fahren. Es ist also ein Auto für den Umstieg.
Genau, ja. So ein richtiges Anfänger-Elektroauto.
Ja.
Wo man auch, ja, da kann man nicht viel verkehrt machen beim Spring. Lustigerweise gibt es den Spring in seiner Grundform allerdings auch schon ein bisschen länger. Also wir haben schon gehört, 2021 als Dacia Spring. Aber es gibt ihn auch in anderen Varianten. Es gibt ihn seit 2015 nämlich schon als Renault. Und da heißt er nicht Renault Spring, sondern er heißt Renault Kwid.
Ja, das stimmt.
Und du hast sogar ganz viele Kwids gesehen, nehme ich an. Du warst nämlich letztens in Südafrika unterwegs.
Ja, und um ein Haar wäre ich sogar ein Kwid gefahren, denn das ist da auch ein beliebtes Mietauto. Wir haben uns letztendlich dann doch für eine Klasse darüber entschieden. Weil jetzt, das kann ich schon mal vorweg sagen.
Das wäre natürlich spannend gewesen.
Jetzt wäre es natürlich geil gewesen für diesen Podcast, wenn ich den Spring als Verbrenner schon mal gefahren wäre.
Ja, Kwid immer als Verbrenner und nicht als Elektrovariante, sieht dem Spring allerdings auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Also es ist eigentlich nur der Renault Rhombus vorne drauf.
Genau, das stimmt. Beide Fahrzeuge, sowohl der Dacia Spring, also die Elektroversion, als auch der Renault Kwid, die werden in China gebaut, bei Dongfeng in Wuhan.
Ja, in Wuhan. Wer kennt es nicht, sag ich mal. Erstaunlich, was alles aus Wuhan kommt. Haben wir noch einen?
Was wir noch sagen können, einen haben wir noch, und zwar den Preis bei Markteinführung. Das ist nämlich interessant.
Ja, das ist wirklich interessant, genau, weil der Spring ist ja angetreten als wirklich der Elektrowagen, das Elektrofahrzeug, was den Preis brechen sollte, und zwar in Bereiche, die einem Kleinstwagen würdig sind. Und das hat auch relativ gut geklappt, denn als die Förderung noch auf dem Höhepunkt war, also Elektroautos wirklich maximal subventioniert wurden, da war der Spring in einer Preisregion, wo man sagen würde, okay, das ist auf jeden Fall so, dass ihn sich zumindest viele Leute leisten könnten.
Genau, das stimmt. Der Preis bei Markteinführung, der lag bei 20.490 Euro und abzüglich der 9.570 Euro BAFA-Prämie standen dann unterm Strich noch 10.920 Euro für einen nagelneuen Dacia Spring auf der Rechnung.
Also keine 11.000 Euro für einen Kleinstwagen. Das ist zumindest vergleichbar mit den günstigsten Kleinstwagen mit Verbrennungsmotor. Das ist natürlich schon gut.
Da kommen wir in die Region eines Mitsubishi Space Star.
Genau, richtig, ja. Okay, also das sind die Basics zum Spring. Und jetzt schauen wir uns den Spring akustisch mal an.
Das Design.
Und das Erste, was auffällt, das haben wir ja schon quasi als Ausstieg der letzten Folge gesagt.
Ja.
Dieses Auto ist wirklich winzig. Und der Trick dabei ist, ich habe mir das nochmal angeschaut, auf den ganzen Pressebildern ist der Spring natürlich immer alleine drauf. Das heißt, wenn man nur Bilder von diesem Auto sieht, hat man keinen wirklichen Bezug dazu, wie klein das Auto ist. Wenn du es das erste Mal im Stadtverkehr oder auch einfach nur auf dem Parkplatz irgendwo stehen siehst, dann denkst du wirklich, also so ging es mir, das ist ja irgendwie wie Maßstab 1 zu 0,8 oder so.
Ja, das stimmt. Ich habe schon öfter das Gefühl gehabt, als der Spring das erste Mal hier in der Tiefgarage war, als er das erste Mal überhaupt zu sehen war in Natura, habe ich mich richtig erschrocken, wie klein und wie schmal das Auto ist, weil, so wie du sagst, auf den Bildern sieht der gut proportioniert aus, könnte auch so ein Kompakt-SUV sein, irgendwie so, ich sag mal so T-Roc-Größe oder irgendwie so. Ja, ist er aber nicht, er ist wirklich winzig, winzig klein.
Ja, und winzig, winzig klein in Zahlen bedeutet 3,73 Meter lang, 1,58 Meter schmal und 1,52 Meter hoch, also fast so breit wie hoch. Fast so hoch wie breit, so rum. Und ein Radstand, den wollen wir nicht außen vor lassen, von 2,42 Meter.
Dabei hat er aber trotzdem alle Designmerkmale für ein richtiges SUV. Also wenn ihr euch die Bilder jetzt angucken könnt und nicht gerade im Auto unterwegs seid oder auf dem Fahrrad oder sonst wo, wo ihr keine Hände zur Verfügung habt, schaut euch die Bilder mal an. Es ist alles dran, ne? Es ist angedeuteter Unterfahrschutz, so Beplankung an den Türen und so. Es sieht schon richtig nach SUV aus.
Dacia spricht offiziell von Crossover-Look. Und
ja,
da haben wir es ja wieder, ne? Ja. In irgendeiner der letzten Folgen habe ich mich ja schon mal darüber ausgelassen. Mhm. Crossover, das kann heutzutage alles sein. Wirklich alles kann ein Crossover sein. Also SUV ist es für mich definitiv nicht.
Ich stelle mal in den Raum eine kurze These.
Ja.
Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das wirklich spruchreif ist, aber ich haue es jetzt einfach raus. Ich glaube, Crossover ist eigentlich die Bezeichnung für ein Fahrzeug, das es in dieser Form auch anders gibt. Also zum Beispiel A6 Allroad.
Mhm.
Das wäre Crossover, kein SUV. SUV, eigenständige Baureihe.
Ja.
Ob das jetzt wirklich so stimmt, man weiß es nicht. Also wenn ihr schlauer seid als wir, dann schreibt uns gerne an podcast@autobild.de und dann nehmen wir das mal in der nächsten Sonderfolge, nehmen wir dieses Thema nochmal auf, würde ich sagen. Und dann dröseln wir das nochmal auf, was Crossover ist.
Ja, das machen wir auf jeden
Fall. Alles einfach.
Ja, ich sag ja, es kann alles sein. Man kann immer zu jedem Fahrzeug sagen, es ist ein Crossover.
Genau. Grundsätzlich habe ich schon gesagt, die Proportionen stimmen eigentlich, wenn man keine Bezugspunkte hat.
In sich passen die Proportionen.
In sich stimmt das alles. Die Front zeichnet sich tatsächlich durch das neue Dacia-Logo besonders aus. Also so ein, im Grunde so ein Kühlergrill mit integrierten Scheinwerfern, mit groß, ja, mit diesem Dacia-Logo. Das sieht aus wie ein DC für mich.
Genau, ja. So sieht es auch für mich aus.
Ja, aber was heißt DC? Naja, man weiß es nicht. Dacia Company.
Ja, aber das Logo, das haben ja vielleicht einige von euch mitbekommen, das gibt es seit Ende 2022, wird natürlich jetzt auf allen Dacias auch so angewendet. Und dazu ist mir noch eingefallen, neue Logos, ne? Das ist bei Autoherstellern auch gerade ganz stark in Mode.
Ja, allerdings, Porsche hat jetzt das Logo noch gewechselt, wobei da sieht man den Unterschied jetzt nicht ganz so gravierend wie bei Dacia. Schon
genauer hinschauen, aber in den letzten Jahren haben gefühlt fast alle Hersteller Logos gewechselt, VW, Opel.
Ja.
Französische Hersteller Peugeot, Renault,
Citroën,
auch.
Ja.
Alle haben das Logo gewechselt.
Sie sagen ja immer, das hängt mit der Digitalisierung zusammen, dass man diese Logos auch auf quasi klein und auf Bildschirm gut darstellen können möchte.
Mhm.
Deshalb ist dieses Monochrome gerade ganz angesagt. Also das ist einfach nur eine relativ einfache Form hat, damit man es auch noch als kleines Logo noch gut erkennen kann. Ja, ist so, ne?
Ja. Also das Dacia-Logo kann man jedenfalls gut erkennen. Bisschen besser als das Kia-Logo, da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen. Ja,
das KN-Logo, genau.
Und wenn wir jetzt bei der Front bleiben, dann finde ich so dieser angedeutete Kühlergrill, das ist ja so typisch Dacia, erinnert an andere Modelle, beispielsweise den Duster oder auch den Stepway, den Sandero Stepway. Und ich finde ja sowieso, dass der Spring so ein bisschen wie so ein geschrumpfter Sandero Stepway aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, diese Front, die Hauptscheinwerfer sozusagen in der Schürze unten integriert, also so zweigeteilte Scheinwerfer im Grunde, sieht trotzdem gut aus, muss ich sagen. Also ich will mich echt nicht lustig machen über den Spring. Ich finde, einfach für sich betrachtet, ist es ein richtig gutes Design einfach.
Ja, definitiv. Es ist besonders, es ist ansprechend, was viele vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm haben. Du hast es gerade angesprochen. Die eigentlichen Scheinwerfer, die sitzen unten in der Schürze, sind Halogenscheinwerfer und oben diese schmalen Scheinwerfer, das sind Tagfahrlichter, LED-Tagfahrlichter. Sieht echt cool aus, also gerade so mit diesem LED, das sieht schon wertig aus. Und was Dacia wirklich gut gelöst hat, ist der Ladeanschluss.
Stimmt. Gut, dass du es erwähnst. Der verbirgt sich nämlich hinter einer Klappe und zwar mittig im angedeuteten Kühlergrill, hinter dem Dacia-Logo.
Genau, direkt hinter dem neuen Logo. Es ist also ein Nasenlader.
Richtig, genau. Hervorragend platziert. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Wenn die Ladeklappe sozusagen direkt vorne in der Nase drin ist, dann muss man wenigstens nicht sich um rechts oder links parken kümmern, sondern kann einfach immer mit der Nase zuerst an die Ladesäule fahren.
Erst recht, wenn das Auto so klein und kompakt ist, dann kann man auch noch easy ganz weit nach vorne fahren. Und das löst Dacia tatsächlich besser als viele andere Hersteller, wo wir schon das ein oder andere Mal auch ein bisschen geflucht haben.
Gehen wir ums Auto rum, sehen Viertürer plus Heckklappe. Eigentlich keine großen Besonderheiten. Er hat so in Plastik gefasste Radläufe. Diese Plastikbeplankung an den Türen habe ich auch schon erwähnt.
Wobei, ich glaube, wenn ich dich da unterbrechen darf, das ist nur Folie. Ne?
Das ist nur Folie.
Auf der Tür ist nur Folie. Diese Plastikradläufe, ja, aber ich glaube, das auf den Türen, das ist nur Folie.
Gut, dass du das richtig gestellt hast. Korrekt, ja, bevor mir nachher hier alles um die Ohren fliegt. Das ist also Deko, ja. Ansonsten recht unauffällig. Dachreling ist drauf.
Genau. In mattgrau abgesetzt bei unserem Fahrzeug. Gehört zum Look-Paket. Habe ich nochmal nachgeschaut.
Er hat den Look.
Wenn wir jetzt schon gerade bei der Farbe sind, dann wollen wir natürlich auch noch über die Farbe unseres Testwagens sprechen. Olivgrün. 550 Euro extra kostet diese Farbe. Und ich meine, bei diesem Auto kommt es ja wirklich auf jeden Euro an. Deshalb erwähnen wir jetzt hier die Preise auch nochmal explizit.
Genau.
Es gibt auch noch andere Farben. Es gibt noch drei Metallic-Farben, Blau, Rot und Grau. Und wer es wirklich günstig halten möchte, der nimmt einen der zwei aufpreisfreien Weißtöne.
Ja, genau. Auch lustig. Es gibt zwei Weißtöne. Einmal Weiß und einmal Kaolinweiß.
Ja. Und beide kosten nichts.
Wobei ich sagen muss, ich finde das Olivgrün eigentlich schon ganz gelungen. Und ich finde es super charmant, dass das jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Forest Green heißt oder so, sondern einfach nur Olivgrün.
Ja, das stimmt. Ich finde tatsächlich auch das Grün am besten. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch die Farbe, die ich nehmen würde. Ich scroll hier gerade nochmal parallel durch den Konfigurator. Klick mal die beiden Weißtöne an. Du hast den, glaube ich, auch offen. Ne?
Ich habe ihn hier.
Wenn du den ersten Weißton anklickst, dann ist auch sind Teile der B-Säule weiß und unten in der Schürze.
Die Schürze sieht anders aus.
Ist auch genau. Noch mehr weiß.
Ich sag mal so, Kaolinweiß, das ist das etwas dunklere Weiß. Das steht dem Spring, finde ich, besser, weil so ein bisschen mehr Kontrast drin ist. Das andere Weiß, da ist die ganze Schürze komplett weiß und da fehlt, also es ist schon sehr weiß. Es ist wieder so dieses Scirocco 2-Ding, den es da kommt.
White Cat.
Genau. Die es auch in komplett weiß gab.
Ja, das ja. Stimmt.
Wie dem auch sei, kleine Räder, kleines Auto, kleine Räder. Und das sind wirklich sehr kleine Räder. Das sind so richtige Asphalt-Trennscheiben eigentlich. Das Radreifenformat 165, 70, R14. Also kleine 14 Zöller.
Ja, und 70er Querschnitt, das ist schon wild, ne? Weil solch kleinen Rädern, aber sehr viel Gummi.
Ja, ich hab's sehr nicht, schmal und sehr hoch.
Ja, genau. Ich hab's nicht ausprobiert, aber wie das Auto, ne? Ist ja auch schmal und hoch.
Ja, also es passt sieht schon. Auch nicht komisch aus irgendwie. Es sind halt einfach nur etwas kleinere Räder.
Ich glaube, mit dieser Größe kannst du beim Reifenhändler richtig für Stress sorgen. Ne? Die haben sie bestimmt nicht auf Lager, wenn du sagst, du, ich brauche spontan vier neue Räder oder auch nur einen. So, dann sind die bestimmt so, welche Größe nochmal? Nee, die müssen wir bestellen.
Das ist sonderbar. Ja, ja, genau. Weißt du aus dem Kopf, welche Reifenbreite der A2 hatte? Ich glaube, der hatte noch schmalere Reifen. Ne? Hatte der nicht 145er?
Das ist eine gute Frage. Guck mal, lass uns erstmal weitermachen. Ich versuche mal, das parallel nochmal rauszufinden.
Das ist gut. Bleib dran. Wir machen erstmal weiter mit dem Spring und gehen so ein bisschen in Richtung Heck. Und zwar sehen wir dann einmal ein großes Dacia, kein Logo, sondern ein Schriftzug am Heck. Wirklich schon in dieser typischen neuen Dacia-Typo. Finde ich, sieht wirklich gut aus. Und das Heck auch wiederum kaum als Kleinstwagen-Heck erkennbar. Also es ist wirklich erwachsen, Unterfahrschutz ist angedeutet, sieht eben wirklich aus wie ein kleines SUV.
Ja, das stimmt. Und ich möchte noch was zu den Rückleuchten sagen. Die Rückleuchten an sich sind jetzt vielleicht nicht so spektakulär, aber die Grafik, wenn man sich die anschaut, sieht das aus wie liegende Ys.
Ja.
Und welcher Hersteller hat noch liegende Y?
Ich weiß es natürlich. Du weißt es auch.
Ich weiß es auch.
Lamborghini.
Korrekt.
Das ist ein Mini-Aventador. Ja.
Zumindest bei den Leuchten.
Aber ansonsten finde ich, sieht gerade das Heck sieht schon ein bisschen nach Renault aus. Ich erkenne da irgendwie so auf den ersten Blick, so gerade was die Rückleuchten angeht und so, kommt mir das irgendwie so vor, als wäre da ein bisschen Clio oder Captur drin, irgendwo jedenfalls. Ist nicht negativ, sieht gut aus.
Ja, das stimmt. Und ich habe die Dimension vom Audi A2.
Na?
145.
Yes!
80 R14.
Wow! Also immer noch Spitzenreiter, mein Lieblings-Audi.
Aus welcher Folge?
Ja.
56.
Genau. Ein Detail noch am Spring, was wirklich lustig ist, und zwar die Antenne. Das ist so eine Schraubantenne, so wie das ja bei etwas günstigeren Fahrzeugen auch immer noch relativ häufig anzutreffen ist. Und ich habe die Antenne mal so boing, so angestoßen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Blech am Dach so dünn ist, dass wenn man die Antenne anschließt, dann wobbelt das Dach so ein bisschen. Das war echt.
Aber waren jetzt keine Beulen drin.
Nein, nein, ich war natürlich vorsichtig, keine Sorge. Aber fand ich erstaunlich, weil ich einmal so, ich wollte einfach wissen, wie das klingt, wenn man so dann so einmal so boing macht. Und dabei hat sich das Dach gleich gewellt. Da habe ich gedacht, oha, der arme kleine Spring, der nicht zu hart anfassen.
Ich kann noch eine ganz kurze Anekdote erzählen und das ist vielleicht auch ein ganz guter, eine ganz gute Überleitung zum Innenraum. Denn als ich das Auto abgeholt habe hier in der Tiefgarage, ich bin ja nach dir gefahren, war meine Frau dabei und ich hatte ihr halt vorher schon so erzählt vom Spring und dann meinte sie tatsächlich, als wir davor stehen, ach, ich hätte gedacht, der ist noch kleiner.
Noch kleiner?
Habe ich gedacht, guck dir das nochmal an, schau dir nochmal ein, wie der Parkplatz hier eingezeichnet ist, wo das Auto steht, wie viel Platz in alle Richtungen ist. So. Ich dachte, nee, ich dachte, der ist noch kleiner.
Echt? Oh, naja. Wir sind ja aber alle mal Twizy gefahren, ne?
Das stimmt, ja.
Das ist natürlich dann wirklich noch kleiner.
Aber das ist ja auch kein richtiges Auto.
Das stimmt, das ist ein Quad. Also meine Freundin hat sich, muss man schon sagen, ein bisschen amüsiert, weil ich habe sie auf der Arbeit abgeholt und wir sind damit dann gemeinsam herumgefahren mit dem Spring. Und sie hat mir extra noch ein Foto geschickt, wie ich mit meinen 1,95 da drin sitze. Aber dazu kommen wir jetzt im Innenraum.
Genau.
Der Innenraum.
Dazu muss ich auch sagen, in dem Moment, wo wir uns zu zweit in dieses Auto reingesetzt haben, da hat man dann spätestens gemerkt, okay, es ist wirklich klein. Man sitzt sehr eng beieinander und trotzdem nah an der Tür. Das kann ich schon mal direkt sagen.
Ja, das stimmt. Also die Platzverhältnisse, ja, das ist schon, da muss man sich schon relativ gut kennen, weil man sitzt wirklich Schulter an Schulter eigentlich, ne? Und Schulter an Tür.
Und trotzdem an den Türen. Das ist, also ich muss auch sagen, im Innenraum merkt man dann plötzlich, okay, einfach was so die Breite angeht. Ich meine, klar, wo soll es auch herkommen, wenn das Auto schmal ist? Für meinen Geschmack passt es gerade noch. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie unangenehm ist. Aber weniger wäre wirklich, dann wäre echt Feierabend.
Ja, wir sprechen hier halt wirklich über Basismobilität, vierrädrig. Wenn wir jetzt mal sowas wie den Renault Twizy ausklammern. Ja, also ich mit meinen 1,95 musste mich ehrlich gesagt schon ganz schön reinkauern. So, also ich,
das glaub ich dir aufs Ohr.
Saß krumm drin, ging auch, aber mehr als, also ich bin auch mal am Stück mehr als 100 Kilometer mit dem kleinen Spring gefahren. Das war schon nicht ganz so cool, weil auf Dauer. Die Sitze sind halt auch klein, ne? Das muss man, darf man ja nicht vergessen. Also das ist ja kein kleines Auto mit normal großen Sitzen, sondern es sind schon relativ kleine Sitze so. Und also für große Leute, ja, muss man schon sehr kompromissbereit sein.
Ja, das stimmt. Also mit 1,83, also mit meiner Körpergröße, war es okay. Aber wie gesagt, ich glaube, da macht dann auch schon jeder Zentimeter mehr bei der Länge, macht es dann auch schon echt ein bisschen enger.
Ja, apropos Sitze. Keinerlei Seitenhalt, ne?
Nein,
brauchst also du wirklich, nicht. Es ist wie ein Stuhl. Aber das Gute ist ja, man sitzt ja eingequetscht.
Ich wollte
also
sagen, von daher du kannst ja gar nicht rumrutschen, weil du bist ja eigentlich links als Fahrer von der Tür und rechts von der Handbremse. Aber
ich sag dir, wenn du alleine fährst und Linkskurven zügig fährst, dann wird's crazy. Dann heißt es festhalten.
Bevor wir jetzt weitermachen, ist natürlich noch interessant, das Auto ist als vollwertiger Viersitzer angepriesen. Ne? Mhm. Das musste ich natürlich sofort testen. Also ich meine, kleines Auto, schön und gut, aber er hat vier Türen, vier Sitzplätze. Ich habe mich hinten reingesetzt. Du auch?
Gut, Jan. Ich habe mich für Fotos hinten reingesetzt, ja.
Okay. Also, dann fange ich an. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich so, oder als ich so vor dem Auto stand, hatte ich gedacht, da hinten kann noch niemand sitzen. Es geht einfach nicht. Dann habe ich mich da also reingesetzt. Ja, es war alles andere als komfortabel, aber ich konnte sitzen. Das hat mich überrascht.
Geholfen hat aber wahrscheinlich, dass die Rückenlehne von den Vordersitzen, das ist im Grunde mehr so ein stoffbespanntes Gestell, ne? Und du kannst deine Beine da einfach reinstemmen.
Genau.
Das hilft ungemein, weil sonst hättest du nämlich gar keinen Beinfreiheit gehabt.
Ja, dann hätte ich die Beine so breit links und rechts daneben stellen müssen. Aber tatsächlich ansonsten, was so Schulterfreiheit angeht und auch Kopffreiheit, das passt. Plus, und das finde ich tatsächlich auch erwähnenswert, auf den hinteren äußeren Sitzplätzen gibt es auch Isofix. Ne?
Ja. Also ist es sogar ein Auto, mit dem man Kinder transportieren kann.
Und jetzt kommst du. Du hast dich zumindest für Fotos reingesetzt. aber ich vermute nach meiner Erfahrung, dass deine Beine draußen bleiben mussten, wa?
Ja, ehrlich gesagt, ja. Ich habe hinten quasi mehr oder weniger quer gesessen mit ganz nach vorne gestelltem Beifahrersitz und so. Also es war schon, ja, also mit 1,95 hat man im Spring hinten keine große Chance. Aber für Kinder und normal gewachsene Erwachsene vielleicht ja, aber ansonsten. Ich meine, die Strecken sind ja eh nicht besonders lang, die man im Spring zurücklegt. Von daher,
naturgemäß.
Es ist immer Kurz- bis Mittelstrecke maximal.
Genau. Dann kommen wir mal zu den Materialien. Also wir springen jetzt wieder nach vorne. Da können wir auch ein bisschen besser sitzen beide.
Ja, gerne.
Und jetzt blicken wir also mal so nach vorne. Das Cockpit an sich ist natürlich, wie ich das jetzt eigentlich auch erwartet habe, sehr einfach gehalten. Aber es hat alles Wichtige, hat man eigentlich direkt im Blick, ne?
Ja, stimmt. Und ich muss auch sagen, dafür, dass es alles die einfache Version ist, finde ich das voll akzeptabel. Digitale Instrumente sind das, ne? Das ist echt, das ist schon cool. Es gibt links im Kombi-Instrument so eine Anzeige, also es gibt kein Drehzahlmesser, sondern es ist so eine Anzeige, wie viel Kraft man gerade braucht, also so eine Eco-Anzeige sozusagen.
Der Ekonometer.
Genau. Genau. Links der Ekonometer. Korrekt.
Schön mit 6 Eco-Balken und 2 Power-Balken. Und ja, dann, also wenn du richtig reinlatscht, dann musst du noch diese 2 Power-Balken nehmen. Und dann gibt es auch noch 3 Charge-Balken, also beim Rekuperieren.
Genau. Ja, übrigens, Rekuperieren, das können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen vom Fahren. Da gibt es halt nur Rekuperieren.
Einwirkungsgrad.
Kannst du nicht einstellen irgendwo mit einem B-Modus oder sowas. Das ist einfach, es wird rekuperiert und fertig.
So sieht's aus.
Rechts davon kommt dann so eine kleine Anzeige, wo der Ladestand zu sehen ist, mit so Klötzen, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und da werden auch nochmal die Fahrstufen eingeblendet. Zu denen kommen wir, glaube ich, noch. Und alles, was so an Zusatzinformationen stattfindet, das ist dann in so einem kleinen LCD-Display in der Mitte zu sehen im Kombi-Instrument. Weiß auf schwarz, übersichtlich, wirklich überhaupt nicht rätselhaft, sondern es ist einfach km/h und Restreichweite, Restbatterie, Ladestand und so, alles drin.
Genau. Und anders als bei vielen modernen digitalen Cockpits kann man da jetzt auch nicht irgendwie aus 3 oder 4 oder 12 unterschiedlichen Ansichten wählen. Es gibt diese eine Ansicht und da ist alles drauf und das passt.
Genau. Und du kannst auch dir den Tageskilometerstand und den aktuellen Verbrauch und so, den kannst du dir da auch einblenden und durchswitchen sozusagen. Und das macht man mit einem Knopf, der sich rechts im Kombi-Instrument befindet. Und das ist richtig, das ist der Vibe der 80er, wo du diese Multifunktionsanzeige noch mit so einem Knopfdruck quasi weiter toggeln kannst. Fand ich witzig.
Das ist wirklich oldschool. Wenn wir jetzt den Blick nach rechts wandern lassen, dann hatte unser Testwagen ein 7 Zoll Infotainment-Display.
Mhm.
Das ist allerdings nicht serienmäßig, muss man sagen. Denn serienmäßig ist im Spring ein 3,5 Zoll TFT-Display in der Mitte. Also eigentlich nur ein Radio, wenn man so will. Ne?
Ja, das stimmt. Basic, ne? Das ist einfach überall das Stichwort im Spring. Trotzdem, unser Touchscreen fand ich gut. Apple CarPlay.
Ich wollte gerade sagen, er hat
USB. Und das
USB,
ist alles, was überzeugt.
Und solange Apple CarPlay am Start ist und das gut funktioniert, bin ich auch happy.
Wir sind auch faul, ne? Einfach nur immer Apple CarPlay anmachen. Aber ganz ehrlich, wenn man so im Stau steht oder mal so im Großstadtverkehr mal rechts und links guckt an der roten Ampel, dann sieht man, so machen es alle.
Ja, ist tatsächlich so. Ja, das stimmt. Was allerdings kurios ist, ist, wenn man Musik lauter machen möchte im Spring. Mein erster Griff geht natürlich zum Lenkrad. Das wissen ja die meisten von euch sicherlich schon. Also Lenkradtasten für Musik. Das ist so für mich das, was am einfachsten zu bedienen ist. Ja, die hat der Spring nicht. Kurioserweise hat er sogar Blindtasten am Lenkrad, ne?
Ja, und gar nicht mal so wenige Blindtasten. Ich habe nochmal durchgeguckt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 2 Blindwippen und 3 Blindtasten. Also eigentlich kaum noch was drückbar am Lenkrad, ist wirklich skurril. Lautstärke am Lenkrad einstellen, vergiss es.
Ist nicht. Jetzt habe ich gedacht, naja gut, du bist ja schon den ein oder anderen Renault gefahren. Bestimmt hat er diese Fernbedienung, diesen Bediensatelliten so unterhalb des Lenkstockhebels. Ja, hat er auch nicht.
Nee, keine Chance.
Und den von dir geliebten Dreh...
Ja, der Drehknopf.
Drehknopf, den hat er auch nicht. Also, wie macht man jetzt lauter und leiser? Es gibt tatsächlich Tasten oberhalb des Displays.
Ja, und das ist so eine Wippe.
Genau.
Wo du Plus und Minus hast. Und es ist nicht besonders intuitiv. Also wenn man es erstmal hat und weiß, dann ist es schon okay. Aber es ist trotzdem irgendwie gefühlt für mich nicht der natürliche Weg, die Lautstärke einzustellen.
Absolut nicht. Nee, nee. Auch bei der dritten, vierten Fahrt ist das noch nicht, so wirklich drin.
Ja. Und damit das Gleiche, kann man auch wunderbar Beifahrer und Beifahrerinnen verwirren, ja, wenn man sagt, mach mal ein bisschen lauter. Und die dann anfangen zu suchen.
Und so ähnlich sieht's auch aus, wenn man ein Lied weitermachen möchte. Auch dafür gibt es keinen Shortcut oder so. Das geht nur auf dem Display.
Ja.
Und das ist nicht die einzige Kuriosität. Ich muss es erwähnen, die Türpins. Die Türpins beim Dacia Spring. Also, wenn da jemand weiß, warum es so ist, schreibt uns gerne podcast@autobild.de, das ist die Adresse, oder bei Instagram. Es gibt in den Vordertüren keine Türpins. Aber es sind da Aussparungen vorhanden, die mit Blindstopfen so ausgestattet sind. Jetzt könnte man denken, okay, dann hat der Wagen wohl keine Türpins. Pustekuchen. Hinten gibt es Türpins.
Und es geht rätselhaft weiter, denn unser Testwagen hatte elektrische Fensterheber vorne und hinten. Mhm. Vorne sind die Fensterheberknöpfe in der Mittelkonsole, also mein Griff geht dann immer automatisch so in Richtung Tür, also alles geht mit der linken Hand. Da läuft es ins Leere, weil die Tür ist wirklich nur mit einem Türöffner versehen, sonst mit gar nichts, jedenfalls vorne. Und da gibt es aber dann nur Tasten für die vorderen Fensterheber und hinten gibt es in jeder Tür dann doch wiederum Fensterheber. Also war gerade kein anderes Teil vielleicht... vielleicht da. Also es ist ein bisschen skurril irgendwie. Man musste, aber ich finde das eigentlich ganz charmant. Es ist mal wirklich was anderes einfach mal.
Ja, es fallen einem halt auch ganz andere Sachen plötzlich auf. Ja. So Türpins, entweder sind sie halt da bei einem Auto oder nicht. Aber dass es sie vorne nicht gibt, aber hinten schon, das genau, ist wirklich special.
Dann hatte unser Testwagen auch eine Klimaanlage. Fand ich gut. Sehr schön. Es ist natürlich nur eine Klimaanlage, keine Klimaautomatik oder so. Es ist wirklich aufdrehen, kalt drehen und einen Knopf drücken, AC, und dann kommt kalte Luft. Reicht völlig aus, habe ich aber ausgelassen, weil natürlich Reichweite ist Trumpf und das zwackt natürlich viel zu viel Leistung ab.
Ja, absolut. Ich habe sie ja sowieso ausgelassen. Wenn nicht gerade 30 Grad draußen sind, dann bin ich ja sowieso eher der Freund von offenem Fenster. Interessant ist dann noch die Wahl oder die Gangauswahl. Das ist beim Dacia Spring so ein Drehschalter. Ein bisschen, wenn man jetzt mal bei anderen Herstellern schaut, ein bisschen wie bei Jaguar.
Genau. Ja, schon. Also, dann werden sich die Dacia-Leute aber freuen. Ja. Solche Vergleiche sind herzlich willkommen.
Allerdings gibt es einen Unterschied, denn es gibt beim Spring kein P. Es gibt nur D, N und R.
Ja, und das ist wirklich sonderbar. Dafür, ja, man muss sagen, also den P-Modus des Getriebes, also den Park-Modus, den gibt Dacia an die Handbremse ab, denn das ist noch nur so eine richtige Oldschool-mechanische Handbremse. Die muss man einfach immer anziehen dann. Und das sagt einem der Spring auch, dass man das bitte tun soll. Und es ist ganz sonderbar, weil man hat ja einen Zündschlüssel, also es ist noch ein richtiger Zündschlüssel, den man dreht. Den dreht man dann und dann, ja, ob er dann an ist oder nicht, ob die Zündung an ist oder nicht, das weiß man nicht so richtig. Und dann wählt man noch D oder N oder R. Also es ist alles ein bisschen nebulös, weil er gibt einem auch wenig Feedback, was jetzt gerade passiert.
Ja, das stimmt. Aber da gehen wir gleich nochmal.
Ich weiß.
Nochmal ein bisschen genauer drauf ein, wenn wir beim Fahren sind. Vorher möchte ich noch etwas zum Kofferraum sagen. Denn als ich also das Auto hier abgeholt habe in der Tiefgarage, bin ich erstmal in den Kofferraum gegangen, um meinen Rucksack da reinzulegen. Es gibt einen Knopf in der Klappe. Da kann man.
So klingt er. Moment.
Da kann man dann also den Kofferraum öffnen. Und im ersten Moment habe ich echt gedacht, krass, ist die Klappe aus Carbon, weil die so leicht ist. Also man hat richtig das Gefühl, dass die Dämpfer die Klappe nach oben katapultieren. Also es ist so dünnes Metall, es ist so richtig, das geht nicht auf, das springt auf.
Spring halt, ne? Also ja, stimmt, ging mir auch so. Und vor allem ist dieser Knopf, dieser Öffnungsknopf, das ist ja wirklich ein Knopf, den man so drückt. Und das ist wirklich so wie so ein, als würde man die Sprungfeder quasi loslassen und dann boing und dann ist die Klappe auf. Ja.
Und auch wenn du so die Klappe anfasst mit der Hand und so ein, zwei Mal so hoch und runter machst, da hast du immer noch das Gefühl, das muss ja Carbon sein, weil das so leicht ist. Es ist wirklich wie so eine Fronthaube bei einem Porsche.
Ja, der Spring braucht einfach kein Carbon. Das ist, da ist auch das Blech ist auch schon wie Carbon, so dünn.
Und das Volumen ist tatsächlich, wenn du mich fragst, besser als ich gedacht habe. Also größerer Kofferraum als gedacht. 290 Liter passen da rein. Und mein Lieblingsvergleich, ihr wisst es, Golf 8, ja. 381 Liter. Deutlich größeres Auto, 90 Liter mehr Kofferraum. Das heißt, wir haben hier tatsächlich beim Spring nicht nur auf dem Papier zumindest vier vollwertige Sitze, sondern auch noch einen Kofferraum, der nutzbar ist.
Ja, das stimmt. Und das funktioniert gut. Also man hat auch noch, wenn man das Ladekabel hinten drin liegen hat, hat man trotzdem immer noch Gepäckraum oder man ein Einkauf passt auf jeden Fall gut rein. Also es ist überhaupt kein Thema.
Ja, ganz entspannt.
Übrigens ist nicht nur der Kofferraum groß, sondern, Achtung, Ablagenbeauftragter tritt in Aktion, auch das Handschuhfach. Hast du es mal aufgemacht?
Das habe ich aufgemacht.
Es ist wie ein schwarzes Loch.
Ja, das stimmt.
Irre. Man macht es auf und man denkt, so ein kleines Auto, da hat es wahrscheinlich so ein ganz, ganz klitzekleines Handschuhfach, wo man irgendwie gerade mal irgendwie so ein Bordbuch reinkriegt. Nein, das Handschuhfach geht gefühlt bis zur Vorderachse mal wieder. Da ist richtig viel Platz drin, gemessen an den Außenabmessungen sozusagen.
Ja, da kannst
so
du einiges.
So richtig Renault-Style.
Kannst du einiges drin verlegen, ne?
Ja, genau.
Hast du noch was zum Innenraum?
Zwei Sachen habe ich noch. Einmal eine absolut piefige Hupe.
Ja, gut. Das, es ist so ein kleines
ist ein Kleinstwagen.
Auto. Da willst du jetzt auch nicht so ein Zughorn haben.
Und dann habe ich natürlich auch mal ausprobiert, den Scheibenwischer anzumachen. Es hat zwar nicht geregnet, aber ich habe ihn trotzdem angemacht. Und ich muss noch kurz ergänzen, es ist ein Einarmwischer. Und ich möchte wirklich nicht in Sturzregen damit kommen. Das ist wirklich, der müht sich redlich. Aber so für Starkregen ist das, glaube ich, nichts.
Ich bin damit im Regen gefahren.
Und?
Also ich musste ihn benutzen, habe ich mich auch erstmal gewundert. Einarmwischer und nicht mit so einer aufwendigen Kinematik wie damals bei Mercedes, dass der noch so noch oben geht. Es ist einfach nur ein Einarmwischer. Das zeigt auch nochmal, wie schmal dieses Auto ist.
Ja.
Und wenn du drauf achtest, hat es auch ein kleines Problem. Es gibt wirklich einen relativ großen Bereich an der A-Säule, der logischerweise ungewischt bleibt.
Ja.
So, das ist nicht ganz optimal.
Ja,
also vielleicht
ein bisschen Verzicht muss da geübt werden, wenn
beim
Wischer.
Wenn da irgendwie ein Facelift kommt oder ein neues Modell, vielleicht doch lieber zwei kleine Wischer. So als gut gemeinten Tipp. Man könnte jetzt natürlich denken, ja gut, das Auto, also die Basis, der Quid, der wird ja nur in Ländern verkauft, wo immer gutes Wetter ist.
Ja,
aber
ja.
Stimmt ja nicht, weil in Indien regnet es ja gefühlt ein halbes Jahr lang durch.
Ja.
Und da möchte ich, also genau wie du sagst, wenn ich da in so einen Monsunregen komme, dann ist aber Feierabend mit dem einen kleinen Wischer.
Dann kannst du gleich stehen bleiben.
Ja, dann
das wird nichts.
Dann parkst du.
Genau. Okay, ja, dann schauen wir uns mal die technischen Daten an, bevor wir dann in den Monsunregen losfahren.
Das Datenblatt.
Und mittlerweile gibt es vom Dacia Spring Electric zwei Versionen. Als der Spring auf den Markt kam, gab es nur den Essential Electric 45 und mittlerweile gibt es noch den Extreme Electric 65.
Wobei diese Zahlen 45 und 65 nur eine ungefähre Angabe darüber beinhaltet, wie viel Leistung zur Verfügung steht. 65 gleich 65 PS. Und da sollte man natürlich meinen, 45 bedeutet 45 PS. Nein.
Ja, dafür hat es nicht ganz gereicht.
Es ist aufgerundet sozusagen. Es sind nur 44 PS.
44 PS, 33 kW.
Mhm.
Und damit, jetzt müssen wir so eine Glocke, Serda spielt so eine Glocke ein. Es ist das schwächste Auto in unserem Podcast.
Das macht nichts. Also ich habe auf jeden Fall ein Herz für schwache Autos. Ich finde es super.
Ja, absolut. Wir müssen, wie gesagt, ja immer das gesamte Spektrum abbilden.
Korrekt.
Das machen wir. 44 PS, 125 Newtonmeter, das ist das Drehmoment. Mhm. Beschleunigung 5,8 Sekunden.
5,8 Sekunden, das ist heftig, muss man sagen, für so wenig Leistung. Aber hat natürlich einen Haken auf 50, ne? Von 0 auf 50, 5,8 Sekunden.
Klingt gut, ne?
Ja, aber 0 auf 100 ist schon mehr. 19,1.
19,1, das ist echt brutal. Wenn du dir überlegst, 20 Sekunden.
Also auf die Landstraße rauffahren, ne? Aus einer Einfahrt, da muss die Lücke schon groß sein. Das muss man gut timen. Bis 19 Sekunden, da passiert einiges.
Absolut, ja. Auch auf die Autobahn rauffahren, da muss wirklich viel Freiraum sein, verrechten Spur.
Oder Schwung. Ja. Viel Schwung mit den 165er Reifen.
Und wenn du dann nach 19,1 Sekunden die 100 durchbrochen hast, dann geht's auch nicht mehr viel weiter. Denn der Topspeed, der ist mit 125 angegeben. Dann ist Schluss.
Ja, für die Landstraße reicht es auf jeden Fall.
Für die Landstraße reicht
mehr
es.
Mehr als das.
Für die Autobahn reicht es ja offiziell auch.
Ja. Easy. Der Akku, dazu haben wir noch nichts gesagt. Egal, ob man 44 PS oder 65 PS hat im Dacia Spring, der Akku ist immer gleich groß, netto 26,8 Kilowattstunden. Das würde bei manchen Elektroautos, die wir gefahren sind, so gerade mal für 100 Kilometer reichen.
Ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, gleich groß. Ich hätte eher gesagt, gleich klein der Akku.
Der ist schon sehr, sehr groß auch.
Ja, im Fall des Springs reicht es für eine angegebene Reichweite beim kleineren, also beim schwächeren Spring von 230 Kilometern und beim großen von 220 Kilometern.
Ja gut, wenn man sich aber dann mal vor Augen führt, dass beispielsweise ein Smart 4.2 EQ in der elektrischen Version, also der hat glaube ich 135 Kilometer angegeben gehabt, dagegen ist der Spring natürlich schon ein richtiger Dauerläufer fast, ne?
Ja, absolut. Außerdem darf man ja auch nicht vergessen, also wenn man sich so ein Auto kauft und dann entscheidet, ich fahre damit doch häufiger Langstrecke, ja gut, dann hat man sich einfach das falsche Auto gekauft. Das muss man dann so feststellen.
Also die Italienreise im Spring, ohne mich bitte, ich bleib zu Hause dann.
Ja, ich auch. Und ich mag Italien.
Genau, du wirst eigentlich top motiviert.
Ja. Aber ein kleiner Akku bedeutet natürlich auch ein niedriges Gewicht. Und zwar wiegt der Akku an sich nur 186 Kilo und damit ist der Spring wirklich leicht. 1045 Kilo soll er wiegen.
Die gute Nachricht ist, er wiegt offensichtlich noch weniger. Denn
ja, Überraschung.
Denn die Autobild hat ihn gewogen, also die Kollegen aus dem Test, und sie haben erwogen 983 Kilogramm.
Das ist krass.
Unter einer Tonne, das ist wie der Mazda MX-5, ne? Also Autos unter einer Tonne, schon eine Seltenheit mittlerweile. Der Spring ist halt auch klein, aber ist halt auch ein Elektroauto. Und wir wissen ja, Elektroautos wiegen auf jeden Fall schon mal immer mehr als eine Verbrennervariante. Wenn der jetzt einen Verbrenner hätte, als Quid, da wiegt er wahrscheinlich nur 900 Kilo.
Ja, wahrscheinlich. Und Dacia gibt auf den Elektroantrieb 3 Jahre Garantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 Kilometern. Ich vermute mal, die 3 Jahre sind bei den meisten zuerst rum.
Das glaube ich auch. Eine Laufleistung von über 30.000 Kilometern pro Jahr im Spring. Also wenn uns Spring-Besitzerinnen oder Besitzer zuhören, die so richtig hardcore drauf sind, schreibt uns wirklich gerne mal an, podcast@autobild.de oder auf Instagram erstfahren, dann reden. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob irgendjemand wirklich an diese 30.000 Kilometer im Jahr rankommt im Spring.
Ja, es wäre doch cool zu wissen, wer ist denn so aktuell in Deutschland der mit der höchsten Laufleistung auf einem Spring? Also wir wissen ja, dass es Tesla-Fahrer gibt. Klar, das ist jetzt nur ganz vage im Vergleich. Aber es gibt ja Tesla-Fahrer, die schon deutlich über 1 Million Kilometer auf ihre Tesla gefahren sind.
Ja.
Und wenn man jetzt ein Spring hätte, der schon, ich weiß nicht, ich spinne einfach mal 50 oder 60.000 Kilometer hat in einem Jahr.
Das wäre eine coole Sache.
Da
muss
der
eigentlich dauerhaft bewegt werden in mehreren Schichten.
Genau. Immer fahren, fahren, fahren. Und dazwischen halt nur kurz laden.
Fahren, fahren, fahren. Genau das machen wir jetzt.
Das Fahren.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Jan, aber ich habe es ja gerade eben beim Innenraumkapitel schon angedeutet. Als ich in den Spring eingestiegen bin, ehrlich gesagt, war ich schon ein bisschen vorgewarnt. Schöne Grüße gehen raus an Dennis, unseren Kollegen. Da ist erstmal gar nichts gegangen. Nichts war mit Fahren. Denn dieses Einlegen von Stufe D, das ist eine Wissenschaft für sich. Man hat ja die Handbremse, den Schlüssel mit der Zündung anmachen. Und wenn dann dieser Fahrmodus-Dreher nicht auf N steht, sondern noch auf D oder auf R, dann macht es einfach nur gluck, 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 gluck. Und man rollt im blödesten Fall einfach nur vorwärts oder rückwärts, je nachdem, und bleibt im Leerlauf und es passiert überhaupt nichts. Man muss wirklich sich konzentrieren, auf N stellen, Handbremse anziehen, Zündung und dann setzt sich der Spring in Bewegung. Aber ein paar Mal ist es mir auf jeden Fall passiert, dass gar nichts gegangen ist.
Und das ist witzig, dass du das sagst, denn als ich das erste Mal in den Spring eingestiegen bin, da hast du den ja da geparkt bei uns in der Tiefgarage und du hast es natürlich, weil du es jetzt ja wusstest, richtig gemacht. Also der Wagen war in N, Handbremse war angezogen, das heißt, ich bin eingestiegen, habe den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt, habe ihn umgedreht, alles easy. Und als ich das zweite Mal bei mir zu Hause das machen wollte, hat es eben nicht geklappt, weil ich das Auto einfach in D abgestellt habe und die Handbremse gezogen habe.
Und dann machst du einfach Zündung sozusagen aus, ziehst den Schlüssel.
Genau.
Geht genauso gut.
Ja, und dann stand ich dann beim zweiten Mal, stand ich dann davor und dachte, okay, gestern ist ja noch einfach so gefahren. Was mache ich falsch? Ja, das war ein bisschen kurios, aber irgendwann hat man es dann raus. Das muss man halt wissen. Der Trick wäre wahrscheinlich, der Schlüssel dürfte einfach nicht rausgehen, wenn er in D noch ist.
Das wäre praktisch, genauso, dass du gezwungen bist. Ja, richtig. Außerdem glaube ich auch, hat es auch was damit zu tun, wie stark du das Bremspedal trittst. Weil du musst ja Bremspedal treten, Zündung.
Ja.
Und wenn du nicht genügend Bremsdruck aufgebaut hast, dann denkt die Elektronik, okay, der steht ja gar nicht auf der Bremse, wir machen erstmal gar nichts hier. Und das erinnert mich tatsächlich an den Renault Twizy, den wir mal hatten, als Alltagsfahrzeug hier in der Redaktion. Da war das nämlich auch so, da konntest du auch dich auf den Kopf stellen, wenn du die Bremse nicht ordentlich getreten hast, dann hat sich einfach gar nichts getan und du dachtest, oh je, das Ding will überhaupt nicht mehr, da ist irgendwie, irgendwas läuft schief, aber ja. Also er hat so seine Eigenheiten.
Ja, das stimmt. Für mich war aber ein Gefühl eigentlich, das überwog tatsächlich beim ersten Einstieg und Losfahren. So diese ganze Haptik von diesem Auto, ist ja schon, da muss man ja so ehrlich sein, ist schon sehr viel Hartplastik verbaut, diese dünnen Türen und so, alles so wirklich basic, basic. Und dann auch noch mit einem Zündschlüssel ins Schloss. Da war für mich so dieser Moment, mein Kopf hat mir gesagt, wenn ich jetzt umdrehe, wird das so ein schnattriger Dreizylinder. Das ist irgendwie so das, was man erwartet. So, du würdest jetzt denken, okay, und gleich schnattert da vorne halt.
So ist man
halt
schon.
Ja,
so ist
man, ich bin so gepolt inzwischen schon. Genau, du denkst so irgendwie so, ja, halt ein schnattriger Dreizylinder. Und dann ist aber einfach ruhig.
Ja.
Und das war für mich so ein kurzer Moment, wo ich dachte, okay, krass, ganz anders, als ich eigentlich denken würde.
Ja, komisch auch, ne? Aber hängt vielleicht auch ein bisschen tatsächlich damit zusammen, dass es kaum so elektrische Kleinstwagen gibt und man einfach denkt, okay, jetzt zünde ich das Ding und dann, ja.
Da sind wir wieder beim Problem vom Eingang, was wir gesagt haben. Es gibt sehr viele teure Elektroautos, große Elektroautos, luxuriöse Elektroautos, aber wenig Basic-Elektroautos.
Das stimmt, ja. Mir ist schon aufgefallen, als ich endlich mal losfahren konnte, weil ganz ehrlich, ich habe es nirgendwo gesehen, dass es jetzt erklärt worden wäre, wie man den Spring richtig zum Laufen kriegt, wenn man ihn falsch abgestellt hat, in Anführungszeichen. Es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich das gepeilt hatte, was zu tun ist. Und dann bin ich aus der Tiefgarage rausgefahren und das allererste, und das ist wirklich die ganze Zeit über geblieben, ich war super angetan davon, dass das Auto so klein und vor allem so schmal ist. Das war das erste Auto, mit dem ich Vollgas die Tiefgarageneinfahrt hochfahren konnte.
Ja, und Vollgas ist eigentlich perfekt, weil du konntest eigentlich überall Vollgas fahren.
Das stimmt, ja.
Nicht nur die Tiefgarageneinfahrt hoch oder runter, kannst überall Vollgas fahren.
Ja, auch in der Stadt von der Ampel weg immer voll drauf. Und 5,8 Sekunden haben wir schon gesagt, bis 50. Das ist jetzt auch nicht so ganz überwältigend, aber es geht trotzdem in der Stadt gut voran.
Ja, dazu müssen wir sagen, ich glaube, das haben wir jetzt eben in unserem Enthusiasmus nicht so ganz klar gemacht. Wir sind den Spring Essential gefahren, also die schwache Version.
Das stimmt, das haben wir einfach nur die beiden Versionen vorgestellt, aber nicht gesagt, was wir hatten. Wir hatten natürlich den schwächeren.
Wir hatten den schwächeren, also 44 PS. Und für alle, die jetzt denken, boah, 44 PS, Wahnsinn, das ist ein bisschen zu schnell, kein Problem. Es gibt die Eco-Taste im Spring.
Im Grunde wie beim A2, 3 Liter.
Korrekt, ja.
Und mit der Eco-Taste, da hat er nur noch 31 PS.
Ja, 23 kW, also wirklich nur marginal mehr als die meisten Roller.
Und jetzt darfst du raten, wer die ganze Zeit in Eco gefahren ist.
Ja, ich vermute mal du.
Also, ich habe auch mal den starken Normalmodus ausprobiert. Aber wenn es schon die Möglichkeit gibt, das Auto wirklich verbrauchsarm zu fahren, dann natürlich Eco, normal.
Ja, also ich habe den Eco-Modus auch getestet, einfach um mal so zu gucken, ob das spürbar ist, wenn man aus dem Normalmodus, der jetzt ja schon nicht extrem kraftvoll ist, in den Eco-Modus. Aus dem
Kraftmodus.
Genau, in den nicht ganz so kräftigen Modus wechselt. Und man spürt es tatsächlich, also man spürt es wirklich beim Fahren. Und spätestens spürt man es auf der Autobahn. Denn die 125 Top-Speed, die sind im Eco-Modus natürlich auch nochmal gedrosselt.
Ja, klar. Also mir ist es einmal mit Rückenwind und bergab gelungen, über 100 km/h zu fahren im Eco-Modus. Aber ansonsten auf der Autobahn 98, das ist eigentlich so das Höchste der Gefühle.
Genau, so ging es mir auch. Also ich hatte, glaube ich, sogar nur 96, hatte ich das Gefühl. Und dann einmal 102.
Und damit ist der Dacia Spring selbst im Eco-Modus noch schneller als ein Porsche 718 Cayman GT4 RS. Zumindest, wenn ich am Steuer sitze.
Ja, du hast da ja sowohl beim Porsche als auch beim Spring alles getestet.
Hört gerne noch mal rein in die GT4 RS-Folge. Ich bin einmal auch ganz kurz ein bisschen schneller gefahren. Aber
wenn man jetzt also im Eco-Modus unterwegs ist, auf der Autobahn zum Beispiel, und dann muss man doch noch mal schneller fahren als 96, dann gibt es tatsächlich so eine Kickdown-Funktion im Gaspedal. Also wenn man das Gaspedal, was man ja eh schon eigentlich permanent am Bodenblech hat, und dann noch ein ganz kleines Stückchen weiter drückt, dann überkommt man den Eco-Modus.
Genau, dann wird alles freigegeben an Leistung. Alle 44 PS sind dann da. Und die Anzeige springt tief in den roten Power-Bereich.
Genau.
Und dann geht's auch. Ich muss sagen, ich bin ja auch Autobahn gefahren mit dem Spring. Mhm. Und es ist schon etwas mulmiges Gefühl dabei, ganz ehrlich gesagt. Weil natürlich diese knapp 100, das geht schon, kann man machen. Aber es ist natürlich auch nicht besonders viel Blech um einen rum. Und das merkt man schon. Und die Geschwindigkeitsunterschiede sind schon wirklich original spürbar, wenn Autos mit, ich sag mal, 180, 200, 220 an dir vorbeifahren im Spring, dann merkst du es auch schon in der Lenkung. So die Druckwelle erreicht dich schon. Und Überholen von Lastwagen auf einer zweispurigen Autobahn, also da habe ich ab und zu auch tatsächlich den Eco-Modus mal kurz Eco-Modus sein lassen und bin lieber schnell vorbeigezogen, weil das ist nicht so cool, wenn da von hinten jemand angefeuert kommt. Also vergleichsweise angefeuert, da reicht schon, wenn jemand 140 ankommt von hinten.
Ja, allgemein überholen, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann lässt man es, glaube ich, lieber im Spring. Dann sagt man sich lieber, ach komm, dann bleibe ich einfach dahinter. Ist auch sicherer für alle Beteiligten.
Oder halt nur fahren, wenn LKW-Fahrverbot ist. Ne?
Oder das, ja, das stimmt.
Ich habe übrigens mal geguckt, also mit diesen 98 km/h braucht man von den 23 Kilowatt, die zur Verfügung stünden, braucht man 13 Kilowatt. Das fand ich ganz interessant. Also 18 PS, um den bei knapp 100 km/h zu halten, fand ich gut.
Ja, doch, das stimmt.
Puh, okay.
Jetzt müssen wir ein bisschen bremsen.
Ja.
Und was sagst du zur Bremse? Ich bin gespannt, ob es dir genauso ging wie mir.
Ja, also ich muss sagen, teigig ist mein Gefühl gewesen, kein besonders, also nicht kein ausgeprägter Druckpunkt auf jeden Fall. Es ist wirklich, man tritt in ein Pedal, das spürt man schon. Aber was dann passiert, ist irgendwie gefühlt immer dem Zufall überlassen.
Ich fand tatsächlich, dass der Pedalweg an sich ganz, ganz komisch war. Ein ganz, ganz komischer Pedalweg. Das Pedal gab auch beim Bremsen immer weiter nach. Also so, als würde man Fading haben bei einer Sportbremse nach vielen Runden auf der Rennstrecke. Die Bremsleistung an sich war okay, aber das Pedal ist halt dann von dir weggewandert und dachte so, ey, das fühlt sich gar nicht gut an.
Es ist nur das Gefühl, genau. Ich glaube, das spielt auch mit rein, was wir schon gesagt haben, dass es diese Rekuperation zwar gibt, dass man sie aber überhaupt nicht beeinflussen kann. Das heißt also, dieses Urvertrauen in eine Bremse ist bei mir nicht so hundertprozentig da gewesen, ehrlich gesagt. Und es hat sich immer, wenn man mal ein bisschen schneller gefahren ist oder ein bisschen später gebremst hat, hat es sich tatsächlich immer komisch angefühlt. Es war nie so, dass ich gedacht habe, okay, anbremsen, einlenken und dann wieder raus beschleunigen.
Vom Parkplatz.
Genau.
Nee. Ja, ging mir auch so. Also mit der Bremse bin ich nicht so ganz warm geworden. Wie gesagt, die Bremsleistung vollkommen okay, aber das Gefühl im Pedal, das war gar nicht nach meinem Geschmack.
Ähnlich. Es war, ehrlich gesagt, war es ein bisschen erwartbar. Natürlich ist das kein reines Auto für Fahrenthusiasten. Auch die Lenkung. Sehr, sehr labberig. Und echt nur so, ja. Also der Vorteil an der Lenkung ist, sie bewegt die Vorderräder. Aber wie, ist mir rätselhaft.
Ja, für die Stadt ist es okay. Da sagt man so, ja gut, dann ist es halt positiv ausgedrückt ist es dann eine leichtgängige Lenkung, zumal der Wendekreis auch recht klein ist, 9,5 Meter, das ist gut.
Das ist wirklich super.
Nicht ganz so gut, aber wie beim Renault Twingo mit Heckmotor. Der hat natürlich noch einen kleineren Wendekreis.
Ja, der kann auch wirklich fast auf der Stelle wenden.
Genau, also, aber trotzdem auch so ein guter Wendekreis. Aber spätestens auf der Autobahn ist diese Lenkung dann wirklich, also ich würde sagen, die ist taub.
Ja. Ja, man kann es echt nicht anders sagen. Aber wir müssen natürlich auch nochmal daran erinnern, an dieser Stelle, wir fahren natürlich auch Autos, die andere Lenkungen haben und wir sind vielleicht auch andere Sachen gewöhnt. Aber beim Spring ist es schon auffällig. Also das ist jetzt, es lenkt und damit ist gut. So, man hat jetzt nicht besonders viel Gefühl in der Lenkung. Was dagegen schön ist, finde ich, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, wie der Spring lenkt und bremst, Kreisverkehre machen wirklich Spaß, weil der Wagen so schmal ist. Man kann im Grunde mit viel Schwung fahren und das muss man ja auch.
Ich würde sagen, brauchst du ja auch viel Schwung.
Aber das ist wirklich eine super Sache, finde ich. Und das fordert mich persönlich auch immer so ein kleines bisschen heraus, wenn dann so dicke Autos hinter mir sind und gerade in sowas wie einem Spring, dann denkt man so, okay, wollen wir mal gucken, wie das nach dem Kreisverkehr aussieht. Und dann sind sie sofort wieder dran.
Ich wollte gerade sagen, dann sind sie vielleicht für eine Millisekunde noch hinten, aber genau. Dann geben die einmal Gas und dann haben sie dich.
Exakt.
Besser als erwartet fand ich tatsächlich die Reichweite. Beispiel, ich bin eingestiegen, da war der Wagen komplett vollgeladen, 100% Akkustand. Da hat er angezeigt 210 Kilometer. Wir erinnern uns, 230 sind angegeben, also minimaler Verlust, okay. Und dann bin ich gefahren im Stadtverkehr und wir haben ja beide gerade eigentlich gesagt, wie wir gefahren sind, also eigentlich permanent Vollgas, weil das musst du auch, um einfach schon mitzuschwimmen.
Ja.
Und ich bin 12 Kilometer gefahren und die Reichweite ist nur um 10 Kilometer gesunken. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit weiter. Also es ist...
Ah, Moment, aber Jan, du bist nach mir gefahren, ne?
Ja.
Ah, okay.
Wieso?
Vielleicht liegt es ein bisschen auch daran, dass er sich schon an mich gewöhnt hatte. Ich finde, ich habe tatsächlich vollgeladen angezeigt bekommen, 245 Kilometer. Und das Lustige war, als ich von der Säule weggefahren bin, waren es noch keine 245 Kilometer, sondern es hat ganz lange gedauert, bis überhaupt mal von 100% auf 99% das Ganze runterging und die Reichweite stieg an, je weiter ich gefahren bin.
Krass.
Es war ein bisschen verwirrend, aber auf jeden Fall können wir festhalten, also bei dir hat es wunderbar funktioniert. die gefahrene Reichweite war sozusagen größer als die angezeigte.
Das ist, und ja, das ist tatsächlich selten bei Elektroautos. Also die meisten Elektroautos, die wir so fahren, die zeigen dann am Anfang ganz schöne Zahlen an. Dann fährst du ein bisschen. Gerade Stadtverkehr zieht ja immer ordentlich. Mhm. Und plötzlich fährst du irgendwie 10 Kilometer, aber du hast 30 Kilometer Reichweite verloren.
Ja, das stimmt.
Und das wäre natürlich bei nur 230 Kilometern Reichweite, wäre das natürlich schon blöd, aber so war es nicht. Und so dachte ich wirklich, ich bin dann einmal Autobahn so 30, 40 Kilometer gefahren in die eine Richtung und dann wieder zurück. Und danach hatte ich immer noch irgendwie 63% Akku. Und das fand ich schon gut.
Prinzipiell erfüllt er das, was er soll, ne? Also er bringt einen auf jeden Fall schon gut aus der Stadt raus, sagen wir es mal so.
Ja.
Ein ganzes Stück. Ich muss auch sagen, auf der Autobahn habe ich mich jetzt auch nicht wirklich, abseits davon, dass das so ein kleines Auto ist, nicht wirklich unwohl gefühlt. Es ist halt ein anderes Konzept und es fällt eigentlich auch leichter. Man guckt dann doch ein bisschen mehr auf den Verbrauch.
Sogar ich.
Peilt das mal so ab, genau. Und hat mich jetzt, also es kommt mir entgegen auf jeden Fall. Und es hat mich gar nicht so, ich fand es einfach nur interessant zu gucken, wie weit man denn mit einem Spring kommen kann. Und es ging gut. Also 100 Kilometer Autobahn, überhaupt kein Thema. Dann waren immer noch, weiß nicht, 20% waren auf jeden Fall noch drin. Also bis zur nächsten Ladesäule hätte man es easy noch geschafft.
Ja, das schaffst du schon. Und Laden ist auch ein Thema beim Spring. Da muss man nämlich ein bisschen tiefer einsteigen, um das auch alles zu verstehen. So ging es uns zumindest auch.
Ja.
Denn wenn man jetzt also einen Spring möglichst günstig konfiguriert und alle Optionen mal Option sein lässt, dann kann dieser Wagen nur mit 6,6 Kilowattstunden laden.
Ja, das ist natürlich recht wenig. Das heißt, muss ich mal kurz rechnen, also 5 Stunden mindestens.
Genau.
Pi mal Daumen jedenfalls bei der Batteriegröße. Dann ist es wirklich wie, ich sag mal, wie ein Laptop, ne, mit so einem Netzstecker.
Ja, oder wie ein Plug-in-Hybrid. Das ist dann so, das ist so die Ladegeschwindigkeit. Also dann ist es nur AC-Laden an der Steckdose. Aber es gibt ja auch die Option DC-Laden.
Genau, mit Gleichstrom. Da, übrigens, das ist ja auch das Dacia-Logo, ne?
DC. Ja. Ja, also es gibt den CCS-Ladeanschluss für 800 Euro. Also, mhm, kein Schnäppchen jetzt angesichts des Gesamtpreises.
Ja.
Aber dann kann der Spring auch mit bis zu 30 Kilowattstunden laden.
Ja, ist natürlich jetzt keine enorme Ladeleistung, aber bei einem Akku, der noch nicht mal 30 Kilowattstunden Kapazität hat, ist es natürlich schon ganz anständig. Also ja, wird wahrscheinlich auch ein bisschen über eine Stunde dauern, im Realbetrieb den vollzuladen, aber ist ja schon mal eine Verkürzung von über 5.
Und wie wir gerade, weil diese, das wollten wir auf jeden Fall nochmal vor dem Podcast geklärt haben mit Andreas, wie wir da gelernt haben, 95% aller Spring-Kunden bestellen diese DC-Option.
Auch im Sinne des Wiederverkaufswert, weil natürlich geht man davon aus, nicht jeder möchte den Spring an der Steckdose landen, aber da kommen wir vielleicht noch im Fazit drauf, wie das mit diesen 6,6 kW ist, ob das reicht, für welchen Einsatzzweck der Spring überhaupt ist. Ich würde jetzt erstmal noch mal ganz kurz sagen, wenn du nichts mehr hast, gerade zum Fahren,
ja,
checken wir noch mal kurz Verbrauch, oder?
Ja, machen wir.
Und ich bin gespannt, ob wir dieses Mal vielleicht sogar den gleichen Wert haben. Das wäre irre.
Okay, wir starten erstmal mit dem angegebenen Verbrauch, ne?
Ja.
Denn angegeben der kleine Spring, also der 44 PS Spring mit 13,9 Kilowattstunden. Ja. Und der große Spring mit 14,5.
Also wirklich geringe Verbräuche. Also echt schon, wenn das...
Wenig Gewicht.
Wenn das realistisch in die Richtung geht, genau, dann ist schon super. Dann kommt man mit einem kleinen Akku halt auch, so wie wir das ja auch gerade eben gesagt haben, auch schon über 200 Kilometer weit. Das ist auch schon nicht verkehrt.
Und dieses Mal startest du mal.
Okay.
Ich will mir nicht immer zuerst die Blöße geben hier.
Nee, ist in Ordnung. Also, meine Standardverbrauchsstrecke, sparsam gefahren, da geht es auch ziemlich lange, wie gerade eben schon gesagt, über eine Autobahn und auch durch die Stadt, über Land und so weiter und so fort. Also ein guter Mix, wie ich finde, 13,9 Kilowattstunden. Das ist der Verbrauch. Ich bin eigentlich, muss man ja auch sagen, ich bin auf der Autobahn halt immer im Eco-Modus Volllast gefahren. Und?
On point hast du es also
auf den Punkt
geschafft. Ja, ich nicht ganz. Ich hatte 14,5.
Okay, das ist jetzt aber auch nicht.
Das ist der Verbrauch des Extreme. Zumindest der angegebene Verbrauch des Extreme. Aber ja, war ich auch sehr zufrieden mit.
Denn hatten wir schon mal ein Elektroauto, was so wenig verbraucht hat? Nein.
Ich glaube, werden wir
ohne
auch.
Ohne nachzugucken.
Nee. Und werden wir auch so schnell nicht wieder haben. Bin ich mir auch relativ sicher.
Das glaube ich auch, ja. Das stimmt.
Also für mich ist so, das klingt jetzt wirklich sehr, sehr basic, aber für mich ist so im Kopf, alles unter 20 Kilowattstunden bei einem Elektroauto ist für mich immer so, ich sage, okay, das ist schon gut.
20 Kilowattstunden ist eigentlich so eine gute Landmarke.
Genau.
Die man auch, gerade wenn man auf Winterreifen unterwegs ist oder auch niedrige Temperaturen, wenn man 20 Kilowattstunden erreichen würde, das wäre schon, da ist man schon gut dabei. So, auf Dauer, glaube ich. Ich habe noch einen anderen Verbrauch erfahren, und zwar nicht auf dieser Standardverbrauchsstrecke, sondern ich habe mal geguckt, wenn man auf dem Land und so in einer Kleinstadt unterwegs ist.
Ja.
Da habe ich tatsächlich Verbräuche gehabt, 11,8, weil der Spring ist ja angepriesen als Stadtauto und auch in der Stadt, also 11,8 Kilowattstunden, so um seine Mobilitätsbedürfnisse zu decken in der Individualmobilität. Das ist natürlich noch beeindruckender, finde ich. Also noch nicht mal 12 Kilowattstunden und du bist mobil zumindest. Nicht besonders schnell, aber du bist mobil.
Ja, das ist krass. 11,8, das ist wirklich wenig.
Mein Ehrgeiz war natürlich, dass ich unter 10 komme, aber das hat tatsächlich nicht ganz funktioniert.
Hättest du nicht mitfahren dürfen.
Genau, so viel Gewicht. Nicht schieben müssen. Ja, okay. So viel zum Verbrauch. Da würde ich mal sagen, wir gehen mal ins Fazit, oder?
Das machen wir. Zeit fürs Fazit.
Das Fazit.
Ich starte mal mit meinen positiven Punkten. Also, was ich sehr gut fand, das Auto ist klein, es ist wendig, es hat trotzdem mehr Platz, als ich erwartet hätte. Mhm. Es hat eine bessere Reichweite, als ich erwartet hätte. Und ich war damit in der Stadt, war ich wirklich sehr zufrieden. Ich dachte wirklich, das ist ein Auto, das macht Sinn. Man kommt, wenn man 200 Kilometer effektive Reichweite hat, kommen die meisten wahrscheinlich eine ganze Woche damit easy peasy hin, müssen einmal in der Woche laden. Das Auto ist gut zum Einkaufen, es hat einen großen Kofferraum, man kann zur Not auch mal zwei Leute mitnehmen. Also wirklich alles, was die Mobilität in der Stadt irgendwie so ausmacht, parken, bei mir ja sowieso Horrorthema vor der Tür, easy, mit E-Kennzeichen, doppelt easy, alles entspannt so. Da muss ich wirklich sagen, eigentlich nah dran so am perfekten Stadtauto. Was mir nicht so gut gefallen hat, ich fand selbst für den Preis die Materialauswahl schon sehr, sehr einfach. Und das nenne ich, also versuche ich es mal positiv auszudrücken. Und das ist so für mich das, was irgendwie im Kopf bleibt. Unterm Strich ist es für mich trotzdem zu teuer. Es ist nicht teuer für ein Elektroauto. Dafür ist es sogar eigentlich günstig. Aber für ein Auto mit dieser Größe, mit dieser eingeschränkten Reichweite, also für ein reines Stadtauto, ist es mir zu teuer. Dazu müssen wir jetzt auch nochmal sagen, der Preis ist natürlich auch nochmal gestiegen von diesen 20.490 Euro von vor anderthalb Jahren.
Genau.
Auf mittlerweile 22.750 Euro.
Ohne CCS-Option, also das ist wirklich dann blanko, ne?
Da ist gar nichts drin. Unser Testwagen mit CCS-Option, mit dem Lack und noch ein, zwei anderen Sachen, 25.600 Euro. Das ist Vorabzug der Umweltprämie. Aber, wie ihr ja sicherlich wisst, ist auch die Umweltprämie natürlich gesunken. Das heißt, es kommen viele schlechte Sachen zusammen. Hätte man den Spring letztes Jahr gekauft, wäre er günstiger, plus man hätte eine höhere Prämie bekommen. Jetzt gibt es nur noch, in Anführungsstrichen, 6.750 Euro Prämie, verteilt auf BAFA und Händleranteil. Und dann ist man immer noch bei mindestens 16.000 Euro.
Ja, und für 16.000 Euro, da gibt es dann natürlich schon wirklich Kleinstwagen mit Verbrenner, die ja mindestens genauso viel Komfort bieten, wahrscheinlich tendenziell eher sogar noch ein bisschen mehr. Und die das Gleiche können wie der Spring, nur halt dann eben ja mit Benzin fahren, ne?
Ja, und du nicht noch so eingeschränkt bist, falls du doch mal weiterfahren musst. Also natürlich sagt jetzt auch niemand, ich fahre jetzt unbedingt mit meinem Space da immer von Hamburg nach München. Aber wenn es einfach mal sein muss, dann setzt du dich halt in den Space da, tankst wahrscheinlich auf der Fahrt einmal, vielleicht zweimal, je nachdem wie schwer der Gasfuß ist, und kommst an. Mit dem Spring müsstest du da wahrscheinlich fünfmal an die Säule.
Ja, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, und das ist so mein Fazit, der Spring in seiner Einfachheit ist das schon echt ein cooles Auto einfach. Ich bin auf dem Land gewesen damit und da ist mir durch den Kopf gegangen, als ich da so über Feldwege gefahren bin und so Schleichwege, nicht auf der Bundesstraße oder so, sondern Schleichwege so über Land, um dann in die Kleinstadt zu fahren, um einzukaufen und so. Und da habe ich gedacht, ey, wenn man auf dem Land wohnen würde und jetzt einfach wirklich sozusagen nur, wenn schlechtes Wetter ist oder so, einfach ein Auto braucht und man hat jetzt vor, Elektroauto und so günstig wie möglich, dann kommt man am Spring eigentlich echt nicht vorbei. So wie du schon gesagt hast, es ist eben, er bietet halt auch schon was. Also kannst mal die Nachbarn mitnehmen oder so. Und ich finde, so einfache Mobilität verkörpert er schon sehr gut. Würde man ihn an der Steckdose laden, so wenn man einfach nur sagt, ich brauche einfach eine Karre, um zum Einkaufen und zur Apotheke zu fahren in der Kleinstadt, finde ich den Spring echt gut.
Ja, bin ich komplett bei dir, aber dann sage ich wieder, dann müsste es ja auch kein Elektroauto sein. Ne?
Also ja, das ist, also eigentlich geht es nur darum, will ich Elektro oder will ich nicht Elektro?
Genau.
Oder ist es mir egal und ich gucke nur auf den Preis? Das ist natürlich auch noch möglich. Ja.
Es ist so ein bisschen so eine zwiegespaltene Sache bei mir zumindest, weil einerseits fordern, also sagen wir auch immer, es gibt zu wenig günstige Elektroautos, jetzt gibt es ein günstiges Elektroauto und sagen wir, es ist aber immer noch zu teuer.
Ja, aber gemessen an dem, was Verbrenner in dieser Klasse bieten, ist es halt auch richtig teuer.
Ja, und vor allen Dingen, und das ist für mich auch immer so ein Punkt, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, wenn ich weiß, dass ich das gleiche Auto letztes Jahr für 10.900 Euro hätte haben können, aber dieses Jahr muss ich 16.000 dafür zahlen. Ey, sorry, dann denke ich mir auch so, nee, das finde ich kacke.
Ja, das ist, also der Preis ist immer noch die Krux an der Sache. Ansonsten, fahren macht Spaß. Ist eine witzige kleine Kiste.
Ja, es ist wirklich so, man konzentriert sich aufs Autofahren. Man achtet halt drauf, dass man von A nach B kommt. Und tatsächlich ist es ganz spaßig, wenn man überall Vollgas fahren kann. Das ist wirklich so ein Ding, wo du denkst, in welchem Auto kannst du schon immer Vollgas fahren?
Das hat schon Faszinationspotenzial. In dem Auto, was nächste Woche drankommt, kann ich es jedenfalls nicht empfehlen, überall Vollgas zu fahren.
Ja, wäre ein bisschen schwierig.
Das kommt auch an, wo man sich befindet, sagen wir es mal so.
Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Auto, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe, das ich bis dato auch noch nie gesehen habe.
Stimmt.
Und du ja schon.
Und ich habe von Anfang an schon gesagt, naja, ich glaube, wir dürfen nicht zu viel verraten.
Nee, wir verraten nicht. Das war's.
Genau.
Nicht noch mehr.
Das war's. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Danke, Jan, für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ratet fleißig, was es nächste Woche gibt.
Ja,
mal sehen, ob einer drauf kommt.
Macht das sehr gerne, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank an dich, Peter. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und dann geht es nächsten Mittwoch mit Folge 86 weiter.